Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten und ich freue mich, heute mit zwei politischen Schwergewichten in der Gestaltung der Gesundheitsversorgung in den Kantonen sprechen zu dürfen. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Regierungsräte und Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger und Jean-Pierre Galatti. Lukas Engelberger ist seit rund 10 Jahren Vorsteher des Gesundheitsdepartements im Kanton Basel-Stadt und präsidiert seit Juni 2020 die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren, kurz GDK. Seine politische Heimat ist die Mitte. Jean-Pierre Galatti ist seit 2019 Mitglied der Aargauer Regierung und Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales. Jean-Pierre Galatti ist als Vorstandsmitglied ebenfalls in der GDK engagiert. Seine politische Heimat ist die SVP. Unser Thema heute ist die akute Situation in den Spitälern. Herr Engelberger, Herr Galatti, herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
Danke.
Grüezi, Frau Scholten.
Die Kantone spielen eine Hauptrolle, wenn es um die Spitäler in der Schweiz geht. Häufig sind sie Eigentümerin und sie haben bei der Planung und Finanzierung eine zentrale Verantwortung. Die Kantone legen fest, welche Spitäler und Gesundheitsdienste in ihrer Region zur Verfügung stehen und sind maßgeblich an der Finanzierung der Spitäler beteiligt. Auch sind es die Kantone, die für die Finanzierung der Investitionskosten der Spitäler verantwortlich sind. Verfolgen wir die Schlagzeilen in der jüngeren Zeit, wird man den Eindruck nicht los, dass die Kantone sich verplant und verkalkuliert haben. Viele Spitäler in der Schweiz sind in Schieflage geraten und stehen unter massivem Transformations- und Finanzdruck. Quer durch das Land rufen Spitäler nach staatlichen Rettungsgeldern oder Anpassungen bei den Tarifen. Wie dramatisch ist die Situation tatsächlich, Herr Engelberger?
Sie gibt Anlass zur Sorge, das ist so. Wir sind in den Kantonen verantwortlich für die Gesundheitsversorgung der Menschen in diesem Land. Wir machen insbesondere die Spitalplanung, wobei sich diese beschränkt auf den stationären Teil, also die Behandlungen mit Übernachtungen. Die Spitäler haben ja inzwischen sehr viele auch weitere Aufgaben, die sie wahrnehmen und die für die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung wichtig sind. Wir zahlen auch rund die Hälfte der Kosten dieser stationären Spitalbehandlungen und sind deshalb auch finanziell in einer starken Mitverantwortung. Was ich etwas präzisieren möchte, ist unsere Verantwortung für die Finanzierung der Investitionen. Eigentlich obliegt das nicht uns. In diese Rolle sind wir jetzt gekommen, weil sich gezeigt hat, dass nicht alle Spitäler ihre Investitionen aufgrund der laufenden Erträge refinanzieren können. Aber idealtypisch ist es so, dass die Investitionen auch über die Tarife finanziert werden. Wir sehen jetzt, dass das eben in Frage steht, dass das nicht gesichert ist. Ich empfinde es nicht so, als sei das nun gescheitert und könnte das nicht funktionieren. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir sehen, es ist knapp für eine große Anzahl von Spitälern.
Herr Galatti, wie besorgniserregend tatsächlich ist die Situation?
Das ist natürlich nicht in allen Regionen gleich. Es hängt vieles ab davon, wie die Trägerschaft organisiert ist eines solchen Spitals. Ist eine Stiftung, ein Verein, eine Aktiengesellschaft, steht der Staat dahinter, die Kommunen, die Gemeinden oder der Kanton. Wir haben im Kanton Aargau bereits ein sogenanntes Nahtoderlebnis gehabt mit einem staatlichen Spital, das im Eigentum des Kantons steht. Und flächendeckend ist es aber so, dass man einhellig der Meinung ist, die Tarife würden die von den Spitälern angebotenen Leistungen nicht mehr so decken, dass die Spitäler ihre Kosten selber stemmen könnten, also Sachkosten, Anlagekosten und Lohnkosten.
Expertinnen der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers gehen davon aus, dass die jährliche öffentliche Finanzspritze an die Spitäler, die aus Steuergeldern finanziert würde, über 1 Milliarde Franken betragen wird. Wenn das Problem der strukturellen Unterfinanzierung, so PricewaterhouseCoopers, nicht gelöst wird. Herr Galatti, was genau ist mit dieser strukturellen Unterfinanzierung eigentlich gemeint?
Na gut, es ist jetzt nicht meine Rolle, eine PwC-Studie zu erläutern. Ich bin sogar der Meinung, dass heute schon 1 Milliarde oder noch mehr pro Jahr als Finanzspritze ins Gesundheitswesen fließt, unter welchem Titel auch immer. Es ist da in jedem Kanton etwas anders organisiert. Diese Studie meint jetzt noch zusätzlich 1 Milliarde, weil die Tarife nicht kostendeckend sind. Wir haben zwei Probleme. Das eine sind die Tarife im ambulanten Bereich, also eben dort, wo keine Übernachtung stattfindet, der Patient an einem Tag seinen Aufenthalt hat, am gleichen Tag das Spital wieder verlässt. Dort haben die meisten Spitäler in der ganzen Schweiz eine Unterdeckung von 20-30%. Also muss ich das vorstellen, wenn eine Behandlung Kosten von 1'000 Franken in den Spitälern, im Einzelspital verursacht, ist ein Ertrag da von 700-800 Franken. Das ist ganz massiv in Kombination noch mit dem Effekt, dass der Grad an Ambulantisierung rasant am Voranschreiten ist. Also bei unserem grössten Spital im Kanton Aargau haben wir einen Ambulantisierungsgrad von 40%. Also 40% des Umsatzes macht dieses Spital im ambulanten Bereich, wo, wie vorhin gesagt, eben eine Unterdeckung von 20-30% oder noch mehr Prozent am Schluss des Jahres in der Erfolgsrechnung sich niederschlägt, in der Erfolgsrechnung des einzelnen Spitals. Hinzu kommt dann, dass die stationären Behandlungen, also die Behandlung der Patienten mit einer oder mehr Übernachtungen, eben auch in den meisten Spitälern kaum noch kostendeckend ist oder nicht zu einem Resultat führt, dass diese Spitäler ihre gesamten Kosten inklusive die Amortisation und Verzinsung der Baukosten tragen könnten. Also man redet da immer von der EBITDA-Marge, die 10% sein muss. Also das ist einhellig anerkannt und die meines Wissens kein einziges Spital in der Schweiz, also von diesen 100 jetzt relevanten Spitälern, kein einziges Spital mehr erreicht. Und nicht abschließend, aber jetzt das letzte Element noch, ist die Teuerung, die in den letzten Jahren relativ hoch war, etwas ungewohnt für schweizerische Verhältnisse und die sich dann nicht sofort in diesen Tarifen stationär oder ambulant niederschlägt, weil wir ein relativ langsames, statisches Kostenfestsetzungsverfahren haben in der Schweiz seit ungefähr 20 Jahren, wo ich mich schon frage, ob das noch taugt.
Herr Engelberger, welche Hebel haben die Kantone, um diese, ja, man kann sagen, multifaktoriell strukturelle Unterfinanzierung spitalflächend zu beheben? Und wie realistisch ist dann eine Lösung vor dem Hintergrund, den wir auch immer wieder hören, des Bevölkerungswachstums und auch der demografischen Entwicklung?
Ich denke, wir sollten die kurzfristigen und die strukturellen, langfristigen Ursachen der aktuellen Probleme auseinanderhalten. Kurzfristig ist sehr wichtig, da möchte ich anknüpfen an dem, was Kollege Galati ausgeführt hat, dass wir eben ein langsam reagierendes Tarifsystem haben. Und da müssen wir nun mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen in diesem System, müssen wir zu Anpassungen finden. Das passiert. Das ist in erster Linie die Verantwortung der Tarifpartner. Das sind die Spitäler und Krankenkassen. Die machen auch Schritte in diese Richtung. Und ich bin auch optimistisch, dass diese kurzfristigen, teuerungsbedingten Schwierigkeiten sich etwas relativieren werden, wenn dieser Teuerungsschub dann auch mindestens teilweise in die Tarife wird eingerechnet werden. Wir haben, das scheint mir wichtig, im Gesundheitswesen nicht nur die konjunkturbedingte Teuerung, die in allen Märkten sich zeigt, sondern wir haben eine zugespitzte Situation auf dem Personalmarkt. Die Mitarbeitenden in vielen Spitälern namentlich sind erschöpft aus der Pandemie. Und sie sind nach der Pandemie auf einen Arbeitsmarkt gestoßen, der ihnen alle möglichen Alternativen bietet und die sie auch zum Teil natürlich dann ergreifen. Also der Lohndruck ist sehr hoch geworden, der bei den Arbeitgebern lastet und sie müssen wirklich versuchen, mit attraktiven Lohnangeboten und betrieblichen Erleichterungen die Leute zu halten und zu motivieren und das kostet viel Geld. Aber gehe davon aus, dass das zum Teil mindestens konjunkturell bedingt ist und sich etwas glätten wird. Dann bleibt langfristig die strukturelle Anpassung, die wir hinbekommen müssen, hin zu einer etwas kompakteren Angebotsstruktur. Wir müssen insbesondere die spezialisierteren medizinischen Disziplinen an weniger Standorten bündeln, wo dann höhere Fallzahlen behandelt werden können, wo eine bessere betriebliche Effizienz ermöglicht wird und wo auch die Qualität medizinisch dann letztlich und pflegerisch höher ist.
Kommen wir, glaube ich, später nochmal vertieft drauf zurück. Reden wir kurz über die Rahmenbedingungen, unter denen Sie die Spitalplanung machen. Und mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass in einem kürzlich publizierten Krankenhausreport 2024 die Spitalplanung in der Schweiz als Impulsgeberin für Reformen in unserem Nachbarland Deutschland gehandelt wird. Besonders dabei erwähnt wird die Reform des Schweizer Krankenversicherungsgesetzes aus dem Jahr 2012. Ich führe jetzt die wichtigsten Maßnahmen nicht alle miteinander auf, aber ich glaube, wir können und dürfen heute sagen, dass diese Reform aus dem Jahr 2012 heute immer noch die regulatorische Basis ist, auf der Sie arbeiten. Interessant ist ja, und ich komme jetzt wieder auf den PwC-Report zu sprechen, dass die eben genau ermittelt haben, dass die Spitäler exakt eben auch seit dem Jahr 2012, also als die Reform eingeführt worden ist, kein finanziell nachhaltiges Ergebnis mehr erreicht haben. Herr Engelberger, welche Schlüsse können wir denn daraus ziehen? Heißt das so viel wie, die Rahmenbedingungen für eine nachhaltig und qualitativ hochstehend operierende Spitallandschaft sind im Grundsatz gegeben? Leider scheitert es an der Umsetzung.
Ich ziehe für mich den Schluss, dass es noch verfrüht wäre, eine abschließende Beurteilung vorzunehmen. Die Situation wird unterschiedlich eingeschätzt, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben ja damals 2012 mit Swiss DRG eigentlich Deutschland kopiert. Sie waren früher mit dieser fallpauschalen Tarifierung. Die haben die jetzt wieder modifiziert und rechnen die Pflegeleistungen heraus aus diesem fallpauschalen System. Das glaube ich auch nicht dann letztlich die ganz hilfreiche Lösung sein wird. Das wird Deutschland dann sehen. Wir sind noch nicht an diesem Punkt. Ich glaube, wir sind an dem Punkt jetzt, wo wir die Anpassungsfähigkeit des Systems unter Beweis stellen müssen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass einerseits kostendeckende Tarife etabliert werden können, man da auch eine Kostenwahrheit hat in diesem Markt, was sehr unangenehm ist, weil es schlägt sich natürlich nieder in höheren Krankenkassenprämien.
Da müssen wir uns nichts vormachen.
Nein, leider nicht. Okay. Und längerfristig müssen wir diese Strukturbereinigung hinkriegen, die man sich ja auch von der Reform 2012 erwartet hat. Und da bin ich eigentlich gar nicht so pessimistisch, bin der Auffassung, diese Strukturbereinigung ist unterwegs. Es sind ziemlich viele Spitalstandorte umgewandelt oder modifiziert oder allenfalls auch geschlossen worden. Diese kompaktere Bündelung des Angebots ist im vollen Gang. Was wir sehen, ist, dass das ein schmerzhafter Prozess ist, dass der auch politische Widerstände weckt. Da stecken wir jetzt mittendrin und sind aufgerufen, das auch mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und den nötigen flankierenden Maßnahmen zu einem guten Abschluss zu bringen. Soweit jemals von einem Abschluss gesprochen wird, das ist ja eine Entwicklung, die auch nicht nur in eine Richtung geht.
Herr Galati, für wen ist der Prozess schmerzvoll, den Ihr Kollege Engelberger gerade angesprochen hat? Ich stelle mir vor, Sie machen das ja nicht alleine, sondern welche Akteure spielen eben auch noch eine wesentliche Rolle und für wen ist der Prozess schmerzvoll?
Na gut, der ist ja offensichtlich für viele Ansprechgruppen schmerzvoll. In der Verantwortung für die Entscheide sind aber die Führungsorgane. In unserem Kanton sind das mit Bezug auf die Kantonsspitäler, also im Eigentum des Kantons stehen, die Verwaltungsräte. Dann haben wir auch die Geschäftsleitungen dieser Spitäler und dort stelle ich leider immer noch ein wenig die Mentalität von früher fest, als wir eigentlich eine Defizitgarantie hatten, die der Staat gestellt hat. Also der Kanton hat entweder oder die Investitionskosten bezahlt, so wie Sie es eingangs erwähnt haben. Das war früher, also bis vor ungefähr 20 Jahren in unserem Kanton. Und oder er hat eben das Jahresdefizit am Ende des Jahres bezahlt. Und wenn Sie natürlich im Eigentum des Kantons stehen, selbst im Kleide einer Aktiengesellschaft, ist es schwierig, diese Mentalität aus den Köpfen herauszubringen. In Kombination mit dem Umstand, dass die Spitäler früher in der Regel von den Medizinern geführt wurden, in der Tendenz. Die Chefs waren meistens Mediziner bis vielleicht vor 20, 30 Jahren. Und dort muss noch der Trend hin zur vollständigen Ökonomisierung der Führung oder ist noch nicht abgeschlossen. Also viele Spitäler, nicht alle, sind immer noch in der Führung medizinisch dominiert und nicht betriebswirtschaftlich. Vielleicht kann man auch sagen, dass es eine gesunde Mischung braucht, aber aus meiner Sicht muss der Lead bei der Betriebswirtschaft sein. Das ist das ganze System seit 2012, oder? Das DRG-System, das Kollege Engelberger erwähnt hat, beruht ja darauf, dass man eben betriebswirtschaftlich rechnet und nicht ausschließlich medizinisch.
Also schmerzhaft wird es für die Spitäler, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und es geht auch darum, wirklich die Professionalisierung im Spitalmanagement weiter voranzutreiben.
Das haben Sie sehr elegant ausgedrückt, ja.
Herr Engelberger.
Ich glaube, die Bevölkerung nimmt das auch als schmerzhaft wahr, wenn in ihrer näheren Umgebung Leistungen von einem Spital an ein anderes wegtransferiert werden oder Standorte geschlossen werden, dann wird darin ein Verlust gesehen an Versorgungsqualität oder sicher Versorgungssicherheit, allenfalls auch Zugänglichkeit der medizinischen Angebote, und dann weckt das natürlich auch die entsprechenden Befürchtungen.
Die zentrale und die mächtige Rolle der Kantone, ich komme jetzt trotzdem darauf zurück, auch wenn Sie die ein bisschen zurückgefahren haben bisher im Gespräch, ist aber eben immer noch da. Und sie wird ja auch in Frage gestellt, ihre Rolle. Nationalrätin und Präsidentin vom Dachverband der Schweizer Spitäler, Regine Sauter, konstatiert beispielsweise zu viel Staat im Sektor. Der grünliberale Nationalrat Patrick Hessig und seine Mitunterzeichner fordern in der Motion Kosten sparen und Qualität verbessern, dass die Spitalplanung neu vom Bund in enger Zusammenarbeit mit größtmöglicher Einflussnahme der Kantone durchgeführt wird. Herr Galati, macht das Sinn?
Also so pauschal gefragt ist die Antwort auch pauschal nein. Also es gibt verschiedene Faktoren zu beachten. Erstens einmal, wer zahlt, befiehlt. Also bis jetzt ist es immer noch so, dass die Kantone, wie der Kollege Engelberger zu Beginn dieses Gesprächs festgehalten hat, zu Recht festgehalten hat, 55% an die stationären Behandlungskosten bezahlen, also die in den Spitälern anfallenden Kosten für Patienten mit einer oder mehr Übernachtungen bezahlen die Kantone. Viele wissen das nicht, 55%. Die Krankenversicherungen bezahlen 45%. Nur schon deshalb darf nicht der Bund planen, weil er gar nichts bezahlt an diese stationären Spitalkosten. Schon deshalb nicht, zum einen. Zum Zweiten ist es ja auch so, dass die Verantwortung für solche Planungen immer klar bei jemandem liegen müssen. Also jetzt liegt die Verantwortung, und das ist so, bei den Kantonen. Da weiß man wenigstens, wer verantwortlich ist. Mit dem Modell, das Sie jetzt erwähnt haben, vom Nationalrat Hessig vorgeschlagen, wäre es ja eine Art Co-Verantwortung, Kollektivverantwortung, ist das richtig verstanden, aber es funktioniert sowieso nie. Das weiß man. Und das Dritte ist eine politische Lebenserfahrung. Wenn der Bund etwas plant, dann kommt es nicht besser, als wenn es die Kantone oder allenfalls die Gemeinden machen. Das ist einfach so eine allgemeine Erfahrung. Und viertens möchte ich doch noch eine Lanze brechen für die Kantone. Es ist ja nicht so, dass diese Planung, die wir machen, völlig erfolglos wäre. Absolut nicht, oder? Es hat eine gewisse, auch mit Blick auf das Problem, das jetzt Herr Hessig und auch Frau Sauter angesprochen haben, betrifft, stattgefunden, eine Konzentration in der Spitalwelt in den letzten 10, 15 Jahren. Es ist nicht einfach nichts passiert, vielleicht auch nicht nur wegen der Spitallistenentscheide. Ich glaube, sogar die Kantone machen das relativ gut und sie sprechen sich übrigens auch untereinander ab, was sie müssen. Das ist eine Pflicht, die das KVG ihnen auferlegt.
Herr Engelberger, Sie haben in diesem Kontext kürzlich den Begriff Bottom-up-Country ins Spiel gebracht. Vielleicht erklären Sie noch, was Sie damit meinen, wenn es um die Kompetenzverteilung geht.
Das sind wir. Ich glaube, wir sind ein Staat, der sich bottom-up versteht und historisch so gewachsen ist. Und wir mögen es, wenn Entscheidungen nahe bei den Menschen und mit einem realistischen Blick für das Terrain getroffen werden. Und deshalb sind auch vergleichsweise viele Kompetenzen den Kantonen vorbehalten bis heute. Die Kantone sind dafür ein praktischer verfassungsrechtlicher Rahmen, wo auch direktdemokratische Legitimierungen möglich sind, dieser zum Teil eben schwierigen Entscheide. Und das ergibt eine realistische Politik und eine akzeptierte Entscheidgrundlage dann für auch Reformen. Insofern finde ich das wichtig, dass wir auch in Zukunft die kantonalen Kompetenzen respektieren und andererseits natürlich dann aktiv wahrnehmen als Kantone. Wir haben das entgegengenommen in der Gesundheitsdirektorenkonferenz, dass es eine Erwartung gibt für mehr noch regionale Planung. Damit setzen wir uns intensiv auseinander derzeit. Wir versuchen, Formate zu finden, in denen wir die regionale Absprache, Harmonisierung und dann auch allenfalls auch gemeinsame regionale Planung noch besser etablieren können. Es gibt Beispiele dafür. Basel-Stadt und Basel-Land, da wo ich jetzt meine Arbeit mache in der Spitalplanung, machen das vollständig gemeinsam. In der Ostschweiz gibt es ein sehr ähnliches Programm der Zusammenarbeit zwischen St. Gallen und den beiden Appenzell. Und auch in der Innerschweiz wird sehr eng zusammengearbeitet in diesen Spitalplanungsfragen. Und das könnte man wahrscheinlich jetzt noch eine Dimension weiterdenken und weiterentwickeln. Allerdings stellt man fest, dass es dann nicht immer so klar ist, wie die Regionen dann aussehen würden und in welchen Regionen das stattfinden würde. Ich glaube, das ist so die nächste größere Diskussion, die bei uns ansteht.
Herr Galati, ich würde gerne da vertieft danach fragen. Herr Engelberger hat die gesamtschweizerische Koordination unter den Kantonen angesprochen. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, es läuft nicht alles so schnell, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wo ist denn der kleinste gemeinsame Nenner? Und wo verorten Sie die größte Diskrepanz? Oder beziehungsweise wo ist eigentlich die größte Herausforderung in der, sagen wir mal, überregionalen, interkantonalen Spitalplanung, wenn wir über eine gewisse Strukturreform ja sicherlich auch reden.
Ja, ich nehme an, die größte Herausforderung ist die Topografie und die Geografie und die historischen Umstände. Welche Leistungserbringer, welche Spitäler wo stehen, das ist natürlich relativ schwierig in einem engen Raum. Ich nehme jetzt die Nordwestschweiz oder so, der Aargau ist ja schön, oder? Mhm. Nach drei Regionen hinausgerichtet, Innerschweiz, Ostschweiz, Nordwestschweiz. Das ist natürlich relativ schwierig, wenn Sie Neubauten errichtet haben und sie dann vielleicht so einen Neubau opfern müssten zugunsten einer regional übergreifenden Planung. Andererseits sind wir jetzt nicht unbedingt ein kleiner Kanton, also wir sind relativ groß. Also wir können unsere großen Spitäler auslasten, jedenfalls heute noch. Wie es mit der Ambulantisierung weitergeht, weiß ich auch nicht, wie schnell das noch voranschreiten wird. Aber ich glaube, die gewachsenen Strukturen, vereinfacht gesagt, sind schon ein großes Problem, das übrigens auch bei einer Zuständigkeit des Bundes nicht einfach so von heute auf morgen verschwinden würde.
Das ist noch ein guter Punkt. Kommen wir doch nochmal auf die Kompetenzen beim Bund zurück. Was wäre denn beim Bund gut aufgehoben? Und haben Sie gewisse Erwartungen an den Bund in der Zusammenarbeit? Herr Engelberger, Herr Galati?
Ich finde, wir sollten noch über die Gerichtsverfahren sprechen. Wir sind ja nicht im rechtsfreien Raum, wenn wir Spitalplanung machen. Wenn wir Leistungsaufträge nicht mehr vergeben, dann haben wir oft Beschwerden gegen unsere Beschlüsse. Die sind beim Bundesverwaltungsgericht dann hängig, und zwar während Jahren. So lange, bis wir die nächste Planungsphase angehen müssen und beschwerdeführende Spitäler sich immer noch im Geschäft halten, weil die Gerichtsentscheide pendent sind. Also meine Erwartung an den Bund wäre, dass wir für etwas effizientere Gerichtsverfahren einmal sorgen könnten. Das wäre eine erste Erleichterung. Ich sage das im vollen Bewusstsein für die Schwierigkeiten im Bereich der Justizverwaltung.
Kommen wir noch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu sprechen. Herr Galati, Sie haben einige Punkte angesprochen. Das größte Problem ist die Topografie. Wo ist denn Konsens zwischen Ihnen und Ihren Kollegen?
Ich habe mich auch nie mit der Frage beschäftigt, ob es hier einen Konsens gibt. Aber wenn Sie in den Kanton Graubünden schauen, ist die Topografie schon völlig anders als bei uns im Mittelland. Also es wird gar keinen, wenn ich es auf die Schnelle so überlege, es wird gar keinen kleinsten gemeinsamen Nenner geben über die ganze Schweiz hinweg. Bund.
Kommt man denn so zu der Strukturreform, wenn es keinen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt?
Ja, ich weiß nicht, das ist ja nicht eine mathematische Übung, wo man einen kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Es ist auch vielleicht nicht etwas, wo ich irgendwo einen Kompromiss finde, wenn ich lange genug am Tisch sitze. Deshalb gibt's ja manchmal Entscheide, oder? Wie es Herr Engelberg erwähnt hat, die Spitallistenentscheide, die dann auch nicht ganz so einfach zu beurteilen sind von unserem Bundesverwaltungsgericht. Wir haben übrigens eine Konzentrationsidee, die schon funktioniert. Die betreffen die hochspezialisierte Medizin, oder? Das macht ja die GDK, weil es der Bund ja nicht selber machen kann, darf oder will. Das macht ein Organ, das die Kantone auf Vertragsbasis miteinander ins Leben gerufen haben. Und dort findet, bei der hochspezialisierten Medizin findet diese Konzentration statt. Teilweise etwas schmerzvoll für diejenigen Spitäler, die etwas abgeben müssen. Aber da findet eine massive Konzentration statt. Teilweise auch mit Beschwerdeverfahren. Aber die findet statt. Und ich glaube, diese Organe, also das Beschlussorgan, die machen das relativ gut, auch wenn nicht immer alle einverstanden sind.
Also Sie sind optimistisch.
Wenn ich ergänzen darf, Sie haben von einem kleinsten gemeinsamen Nenner gesprochen.
Ja.
Es ist hier viel erreicht worden in der Methode, wie man plant. Wir haben Empfehlungen ausgearbeitet im Rahmen der Gesundheitsdirektorenkonferenz, wo ziemlich detailliert dargestellt ist, was wir empfehlen an Methode für die Spitalplanung, also insbesondere auch, wie man Leistungsgruppen definiert, wie man Versorgungsrelevanz definiert, wie wir zusammenarbeiten unter Nachbarkantonen. Da ist ziemlich viel gemeinsame Methode schon entstanden, die auch ziemlich flächendeckend in der Schweiz so verwendet wird.
Die Kantone werden diese Aufgabe ja nicht alleine machen, diese Strukturreform, wenn wir das so nennen dürfen. Wie arbeiten Sie denn mit anderen Akteuren zusammen? Sie haben ja die Krankenversicherungen erwähnt, Sie haben die Spitäler selbst erwähnt, logischerweise. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was erwarten Sie beispielsweise von den Spitälern oder vom Dachverband H+? Wie dürfen wir uns die Zusammenarbeit da vorstellen? Weil es ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe letztlich, die bewerkstelligt werden muss.
Also ich nehme H+ als einen Verband wahr, der auf schweizerischer Ebene, nationaler Ebene sich einbringt, vor allem im Bundesparlament sich einbringt, im Kanton arbeite ich mit dem kantonalen Gesundheitsverband zusammen, also zu 99%, eher noch punktuell mit Krankenversicherungen als jetzt mit H+ direkt, aber ich weiß nicht, wie das im Kanton Basel-Stadt stattfindet.
Dort ist es natürlich ähnlich. Wir haben auch die kantonalen Ansprechpartner. Wir erleben auf Ebene GDK einen intensiven Austausch mit H+, durchaus. Ebenso dann auch natürlich mit den Versichererverbänden. Die formieren sich gerade neu. Also die wollen sich zu einem Verband wieder jetzt umgruppieren. Das ist im Gang. Und bei den Spitälern gibt es den einen Verband. Er vertritt natürlich eine große Vielzahl auch an Spitaltypen und muss entsprechend auch sorgfältige Interessenabwägungen vornehmen in seinen Positionsbezügen. Aber meine allgemeine Erwartung ist die, dass wir ein gemeinsames Zielbild definieren, wo wir hinwollen mit der Spitallandschaft Schweiz, an welcher Vision wir uns orientieren und dass wir dann auch gemeinsam Schritte unternehmen auf dieses Ziel hin. Ich spüre dafür viel Bereitschaft, darf das sagen, auch in der schwierigen Situation, in der wir durchaus ja sind. Wir haben entscheidende Vorteile, scheint mir, nämlich eine sehr starke, qualitativ hochstehende betriebliche Grundstruktur der Spitäler. Die machen ihre Arbeit gut. Es gibt wenige, die ganz große Schwierigkeiten haben und sozusagen als gefährdet wahrscheinlich schon angesehen werden müssen. Aber das Gros der Spitäler ist betrieblich nicht gefährdet, bringt hervorragende Arbeit. Und dafür gibt es auch ein großes Verständnis in der Bevölkerung. Das wird auch dann natürlich an die Politik herangetragen und daraus ergibt sich eine Verantwortung, zu diesem System weiterhin Sorge zu tragen, die in so nach meinem Dafürhalten wahrgenommen wird und der wir uns stellen. Da müssen wir nun die entsprechenden Partnerschaften dann auch auf der politischen Ebene noch besser auch herbeiführen.
Sie haben auch die Bürgerinnen und Bürger erwähnt jetzt gerade. Und werfen wir doch noch eben einen Blick auf uns selbst, auf unsere Rolle dort. Herr Galati, wir alle kennen ja den Protest in der Bevölkerung, wenn es möglicherweise so weit kommt, dass eben Spitäler schließen werden. Und wie würden Sie das Ihrer Bevölkerung nahebringen, diesen notwendigen Schritt, wenn er denn notwendig werden würde?
Also erst einmal sind wir nicht mehr vor 20 Jahren. Kanton Aargau musste in Brugg ein Regionalspital geschlossen werden damals. Es gab einen richtigen Aufstand in der Bevölkerung. Mhm. Der Grosse Rat, unser Parlament, Kantonsparlament, hat den Regierungsrat beauftragt, damals eine Finanzvorlage vorzulegen im Parlament, welche die Schließung dieses damaligen Regional- oder Bezirksspitals ermöglichte. Das hat der damalige Gesundheitsdirektor dann auch gemacht und es hat ihn fast beinahe das Amt gekostet. Der wurde dann knapp, aber immerhin wiedergewählt. Sonst gab es ja andere Gesundheitsdirektoren, die dann genau wegen solcher Schließungen ein anderes Ende nahmen. Ich glaube, heute nach den Erlebnissen der letzten 2-3 Jahre in der ganzen Schweiz, wo man sieht, dass gewisse Spitäler finanziell einfach nicht mehr über die Runden kommen, hat die Bevölkerung schon ein etwas breiteres Verständnis oder größeres Verständnis für solche Probleme. Man sieht das jetzt gut in den Kantonen Bern und Zürich. Und ich glaube, man muss, wenn man eine solche Schließung oder Umwandlung eines Spitals, nehmen wir Affaltern als Beispiel, begleiten muss oder führen muss, muss man einfach die Situation gut erklären, erläutern und der Bevölkerung auch klar machen, zeigen können, dass die Gesundheitsversorgung eben trotzdem noch aufrechterhalten ist oder vielleicht sogar, wenn es optimal ist, besser organisiert ist als zuvor, weil man weiß ja auch, dass Kleinstspitäler irgendwo im stationären Bereich zumindest irgendwann mal ein Qualitätsproblem haben. Ich glaube, Mindestfallzahlen als Stichwort sind heute vor 10 Jahren ungefähr eingeführt, heute breit akzeptiert, nicht nur in der spezialisierten Medizin, sondern auch bei allen Spitallisten Aufträgen. Also zusammengefasst, ich glaube, es geht dann darum, zu erklären und zu überzeugen.
Welche Verantwortung tragen denn wir Bürgerinnen und Bürger im, ja, eigentlich kann man ja sagen, im Gesundheitssystem? Welchen Beitrag kann und soll denn jeder und jede von uns selbst leisten, damit, ja, das Gesundheitssystem fit bleibt, Herr Engelberger?
Die Gesundheitspolitik beginnt bei uns selber persönlich und das erscheint mir wichtig. Wir haben zum Teil noch ein sehr waches Bewusstsein für die eigene Gesundheit. Wir sehen, dass beispielsweise die Fitnessbranche boomt, sehr viel Sport getrieben wird, auch sehr, sehr viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt wird. Im Konsumverhalten, dann im Gesundheitswesen scheint mir, sind wir nicht vergleichsweise aufmerksam. Man nimmt oft wahr, dass so ein eigentliches Abonnementverständnis gepflegt wird. Man hat ja die Krankenversicherung bezahlt und jetzt nimmt man Leistung in Anspruch. Das ist schwierig. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen auch weiterhin in einem Versicherungsdenken bleiben und nur dann ärztliche oder sonstige Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, wenn sie wirklich auch einen Anlass dafür haben oder die Befürchtung aktiv haben, es gäbe ein Problem. Das ist ein enger Grat. Einerseits wollen wir ja nicht, dass unsere Versicherten zu spät den Arzt, die Ärztin, das Spital aufsuchen, dann wird es ja allenfalls schlimmer und auch teurer. Und andererseits braucht es eine gewisse Hemmschwelle, weil ansonsten die Kosten uns dann davon galoppieren. Wir sind schon darauf angewiesen, dass wir alle uns sehr sorgfältig im Gesundheitswesen bewegen. Und deshalb ist die individuelle Verantwortung auch in Zukunft entscheidend für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Gesundheitswesens.
Sind Sie da optimistisch bei der individuellen Gesundheitsverantwortung?
Ja, ich glaube schon und würde 3 Ratschläge geben. Erstens weniger Alkohol trinken, zweitens nicht rauchen und drittens mehr Bewegung. Damit man es ganz deutlich versteht und das machen viele Leute, wie es Herr Engelberger auch gesagt hat. Ich glaube, das Bewusstsein für solche positiven Verhaltens- und Lebensweisen ist gestiegen, ja.
Das Präventionsthema scheint uns erreicht zu haben. Aber wir Bürgerinnen und Bürger sollen ein Auge darauf legen, dass wir nicht alles das nehmen, was wir nehmen können. So, in etwa. Ich möchte Ihnen jetzt dennoch eine persönliche Frage stellen zum Abschluss unseres Gespräches. Und zwar die, was bedeutet Gesundheit für Sie persönlich, Herr Galati?
Genug Bewegung.
Herr Engelberger.
So eine umfassende Voraussetzung, überhaupt eigentlich den Alltag auch bewältigen zu können, so in einem etwas vielleicht philosophischen Sinn. Ich finde, immer man merkt sofort, wenn in der Familie es ein Gesundheitsproblem gibt, wie die innere Freiheit und die Leistungsbereitschaft dann auch im Alltag irgendwie beeinträchtigt ist. Es stimmt etwas nicht. Deshalb ist Gesundheit eine enorm wichtige Grundvoraussetzung für Wohlbefinden und dann auch für einen produktiven Alltag. Und das hat natürlich die Facetten, die Kollege Galati schon genannt hat. Wichtig ist auch und zunehmend in Diskussion ja die mentale, die psychische Gesundheit. Da spielt auch die Ausgewogenheit, glaube ich, der Alltagsgestaltung eine Rolle. Sich einmal eine Pause nehmen, sich einmal bewusst bewegen oder bewusst ausruhen, sind so Elemente, die, glaube ich, auch helfen können für ein umfassendes Gesundheitsverständnis.
Sich eine Pause nehmen, das ist doch jetzt ein gutes Stichwort. Herr Engelberger, Herr Galati, herzlichen Dank, haben Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen. Ich wünsche Ihnen beiden weiterhin gutes Gelingen bei der Gestaltung der Spitallandschaft Schweiz. In guter Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren und dem Rückhalt der notwendigen Schritte in der Bevölkerung für die neuen Wege, die eingeschlagen werden müssen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.